ein Bekannter von mir, der war schon öfters in Indien und fährt auch hin, um zu evangelisieren. Und der war auch dann mal mit einer Truppe von Leuten da gewesen. Und dann haben die Leute so gefragt, kennst du Jesus? Weißt du, wer Jesus ist? Und dann haben die gesagt, keine Ahnung, wo der wohnt, habe ich noch nie von gehört. Also das waren einfach Leute, die gar keine Ahnung von Jesus haben, wer er ist, welche Bedeutung er hat, weil sie einfach noch nicht von ihm gehört haben. Und ja, bei uns ist es hoffentlich nicht ganz so schlimm mit unserem Wissensstand. Aber ich glaube trotzdem, dass wir immer wieder neu daran erinnert werden müssen, wer der Jesus ist. Und die Kolosser, an die der Paulus mal einen Brief geschrieben hat, die mussten das auch nochmal richtig vor Augen geführt bekommen, damit sie nochmal wirklich begreifen und verstehen, wer der Herr Jesus ist. Und ja, damit werden wir uns heute auseinandersetzen mit dem zweiten Teil vom ersten Kapitel vom Kolosserbrief. Könnt ihr schon mal aufschlagen. Und zwar werden wir heute die Verse 16 bis 23 durchgehen. Und der Text teilt sich so auf, ich sage das schon mal vorab, damit ihr euch das besser merken könnt. In den ersten zwei Punkten wird eine... Alles gut? Achso. Genau, in den ersten beiden Punkten werden wir uns jeweils eine... Ja, ein spezielles Charakteristikum von dem Herrn Jesus angucken. Und im dritten Teil gibt es dann auch eine kleine Warnung, oder nicht eine kleine Warnung, sondern eine normale Warnung. Und ja, ich möchte den Text erstmal lesen und aber nochmal die Verse 13 und 14 mitlesen. Also Kolosser 1, Verse 13 bis 23. Ich muss das mal ein bisschen runter machen. So, also, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde, die Sichtbaren und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alle Dinge sind durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allen. Und alle Dinge bestehen durch ihn. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, dass ihr gehört habt, dass gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also wir hatten letztes Mal uns darüber Gedanken gemacht, dass Paulus die Kolosser daran erinnert, dass sie errettet worden sind, wie das gewesen ist, wie gewaltig und ja, zu was Gott sie eigentlich berufen hat, dass sie einfach ein wohlgefälliges Leben leben sollen für ihn. Und er hat auch gezeigt, dass es jetzt möglich ist, weil sie von der Gewalt der Finsternis rausgerissen worden sind und in das Reich seines Sohnes versetzt worden sind. Und über diesen Sohn redet Paulus jetzt in dem vorliegenden Text. Ich lese nochmal die Verse, den Vers 15, da lesen wir, der das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Wenn wir über Jesus nachdenken, ist oder auch mit Leuten reden, ist das Vorliegende oder Naheliegendste, worüber die Leute Gedanken machen oder was sie damit in Verbindung bringen, ist der Mensch, Jesus. Also manche glauben auch, dass er nie gelebt hat, aber viele glauben zumindest an den historischen Mensch Jesus, der hier auf der Erde unterwegs gewesen ist. Und ich sag mal so, für die Kolosser lag das ja alles noch gar nicht so weit zurück wie bei uns. Also wo Paulus diesen Brief schreibt, da war Jesus 30 Jahre lang tot. Und wenn wir mal das so vergleichen, dann ist das Also vor 30 Jahren ungefähr ist Willy Brandt gestorben. Und wir haben ja einige hier unter uns, die da auch noch gelebt haben. Und für die ist das gar nicht so weit weg. Und sie haben den vielleicht auch sogar persönlich miterlebt. Vielleicht auch nicht, aber ist auf jeden Fall möglich. Und für die Kolosser war der Mensch Jesus einfach sehr viel präsenter, denke ich mal, noch als uns vielleicht auch von Augenzeugen berichten und von Leuten, die einfach ihn persönlich kennengelernt haben. Aber hier an dieser Stelle möchte der Paulus sie darauf hinweisen, dass das nicht nur ein Mensch ist, der gelebt hat, sondern dass er ein besonderer Mensch ist, eine besondere Person. Und das Erste, was er sagt, ist nämlich, dass er das Bild des unsichtbaren Gottes ist. Das heißt, wenn wir Jesus ansehen, dann sehen wir darin Gott. Gott offenbart sich in dem Herrn Jesus und genauso wie Gott ist, ist Jesus. Das ist eins und hier wird schon mal ganz deutlich gezeigt, dass der Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist, sondern dass er mit Gott gleichzusetzen ist. Und das Zweite, was hier gesagt wird über ihn, ist, dass er der Erstgeborene aller Schöpfung ist. Also ich weiß nicht, wie oft ihr in eurem tagtäglichen Sprachgebrauch das Wort Erstgeborene benutzt. Bei mir kommt das relativ wenig vor und mir fällt es schwer, das zu verstehen oder damit etwas in Verbindung zu bringen. Und deswegen habe ich das mal versucht, ein bisschen nachzugucken, auch was diese Griechisch, was das im Griechischen heißt und so weiter. Und was mir irgendwie geholfen hat, das für mich zu begreifen ist, also erst, das Wort erst ist bei uns mal so mit in Verbindung mit der Schnellste, der Erste, der zuerst etwas gemacht hat. Aber das heißt eigentlich hier genauso der Größte, also der Bedeutendste, der Hervorragendste, der Größte. Also das ist hier die Bedeutung. Und geboren ist auch einfach ein Ausdruck für jemand, der, also es ist das Gegenteil von geschaffen. Das komme ich gleich noch drauf hin. Ich habe es für mich übersetzt mit der Größte, Hervorgebrachteste. Also der Größte, der jemals in die Schöpfung hervorgebracht wurde, das ist der Herr Jesus. Also er ist der Bedeutendste, wenn man die ganze Schöpfung, also alles, was die Schöpfung betrifft, betrachtet. Hier kann man schnell verstehen oder denken, dass Jesus ein Geschöpf ist, weil er hier mit der Schöpfung in Verbindung gebracht wird. Aber wenn wir die Begründung lesen, die dann hier drauf folgt, in Vers 16 und 17, dann merken wir, dass das gar nicht der Fall ist. Also Jesus ist kein Geschöpf, sondern er ist vielmehr der Schöpfer. Und das lesen wir in Vers 16 und 17. Lass uns da mal nochmal reinschauen. Da heißt es, denn durch ihn sind alle Dinge geschaffen worden. Also Jesus ist der Schöpfer von allen Dingen, die irgendwie entstanden sind. Und das allein dieser Satz zeigt, dass er selber kein Geschöpf ist, weil wie kann ein Schöpf andere Schöpfe schaffen? Und außerdem zeigt das, dass Jesus außerhalb dieser Schöpfung ist. Weil wenn er diese ganze Welt und den ganzen Kosmos geschaffen hat, dann muss er ja vorher da gewesen sein. Und wir wissen ja auch, dass Jesus ist nicht Teil dieser Schöpfung, sondern ist außerhalb der Schöpfung. Er hat die Schöpfung ins Leben gerufen, gemacht, aber er ist außerhalb davon abgesondert. Und was hat er alles genau geschaffen? Alle Dinge, und zwar die in den Himmeln und die auf der Erde, und zwar die sichtbaren und die unsichtbaren. Also die sichtbaren Dinge ist für uns relativ leicht zu greifen, wenn wir hier so einen Baum sehen, so einen Riesenteil, oder die Wiese oder den Rhein, dann sind das die sichtbaren Dinge und wir wissen, irgendwo müssen die hergekommen sein und dass sie aus Zufall entstanden sind, glauben wir nicht. Dafür ist das alles viel zu komplex. Und diese ganze Welt ist einfach so gewaltig, die ist einfach extrem groß. Ich kenne mich mit Sternen relativ wenig aus, aber das Weltall ist einfach so gigantisch groß, dass wir einfach überhaupt nicht abschätzen können, wo das Ende ist. Es sind unzählbare Scharen an Sternen, die da drin sind, Sonnensysteme und alles funktioniert irgendwie miteinander. Da sind Kräfte, die da wirken und alles ist einfach so gewaltig und groß, dass wir darüber einfach nur staunen können, wenn wir uns damit beschäftigen. Und auf der anderen Seite, wenn wir ins Detail gucken, in die Kleinigkeiten, wie gewisse Dinge gemacht sind, da kann wahrscheinlich der Juni mehr drüber erzählen, dann gibt es so viele kleine Tiere oder Mikrokosmen, die einfach so gewaltig sind. Ich habe mal gehört, dass es, glaube ich, im Blut so kleine Roboter gibt, die einfach verschiedene Funktionen haben und das ist einfach so futzelig klein und mini klein und das ist einfach so gewaltig, wie das alles funktioniert. Und wenn wir die ein paar Parameter an dieser Erde verändern würden, würde das alles nicht mehr funktionieren, weil alles total fein aufeinander abgestimmt ist. Und das sind dies alles hat der Jesus geschaffen und gemacht. Also es ist einfach so gewaltig. Aber er hat nicht nur diese Dinge gemacht, sondern er hat auch die Unsichtbaren gemacht. Und das ist etwas, was für uns schwerer fällt nachzuvollziehen. Und zwar erklärt er das dann hier noch extra. Und da lesen wir, und die Unsichtbaren, es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Also das heißt, neben unserer sichtbaren Welt gibt es eine unsichtbare Welt, die auch tatsächlich real ist, mit verschiedenen Herrschaften, mit mächtigen Wesen und Bereichen, die Gott auch gemacht hat. Und wenn wir uns mit der ganzen Bibel auseinandersetzen, merken wir, dass es zum Beispiel Engel gibt, die gefallen sind, darunter auch der Teufel, die Gott alle ins Leben gerufen hat und die alle geschaffen hat und einfach Strukturen gemacht hat, damit alles funktioniert und alles gut ist. Und davon ist er der Schöpfer. Und da sehen wir, wie gewaltig der Jesus eigentlich ist und dass er viel größer ist als alles, was halt geschaffen ist, weil halt der Hersteller von den ganzen Sachen sind. Also alle Dinge sind durch ihn, lesen wir hier. Und die sind auch nicht einfach nur so ein Gedanke gewesen, den der Jesus einfach gehabt hatte. Lass mal ein bisschen was machen, lass mal eine Erde machen und ein paar unsichtbare Welten. Und hat sich darüber keine Pläne gemacht, sondern wenn er das geschaffen hat, dann hat er auch vor sich eine Idee gehabt, was er macht, wozu er es macht und wie er es macht. Und er hatte nicht nur diesen Gedanken, diese Idee, sondern er konnte das auch ausführen und hat alle Dinge für sich geschaffen. Also alles läuft auf ihn zu und alles hat einen Sinn in ihm und alles hat überhaupt einen Sinn. Und nichts ist einfach so, was er gemacht hat. Also alles ist auf ihn ausgerichtet und für ihn geschaffen. Und dann ist natürlich klar, dass Paulus zu diesem Fazit kommt in Vers 17. Und er ist vor allen. Ist klar, wenn er alles geschaffen hat und er der Sinn von allem ist, das Ziel von allem ist, dann ist er auch wichtiger als alles, was es überhaupt gibt. Also er ist das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Und um das nochmal zu bekräftigen, schiebt der Paulus noch einen Satz hinterher. Und da lesen wir dann, und alle Dinge bestehen durch ihn. Also er erhält auch alle Dinge. Und wenn er sich zurückziehen würde, einfach mal nicht erhalten würde, dann würde hier alles in sich zusammenkrachen, alles würde kaputt gehen, alles würde durcheinander laufen, alles würde verschwinden und zerstört werden. Er erhält alle Dinge und alles besteht durch ihn. So, das ist jetzt, was hier steht. Er hat alles gemacht und alles ist für ihn. Und wenn wir jetzt mal in die Praxis gucken oder in den Alltag gucken, dann sieht man davon ja relativ wenig, oder? Wie viel geht es in den Zeitungen um Jesus? Im Fernsehen? In den Privatleben der verschiedenen Leute? Wie viel geht es in der Politik um Jesus? Nirgendwo geht es um Jesus. Jesus hat keinen Raum auf dieser Erde. Und das ist leider die Realität, dass das eigentlich total ins Gegenteil verkehrt worden ist. Er wird sogar eher bekämpft. Leute wollen Jesus nicht haben, wollen Gott nicht haben und stellen sich dagegen und rebellieren dagegen. Und in dieser Welt leben wir, wo nicht Jesus der Herr ist, der alles vorgibt, sondern wir Menschen. Ich war am Samstag im Obi und Freitag war es das. Und da lief Musik und dann kam Sascha und ich hörte: This is my time, this is my life, and I live it the way that I want it. Also das ist das, was fröhlich mitgesungen wird. Und das ist ja, was wir auch um uns herum mitkriegen. Jeder ist sein eigener Herr, jeder lebt für sich. Und jeder hat seine eigenen Ziele. Und darauf kommt es an. Und jeder muss sich selbst verwirklichen. Das ist die Welt, in der wir leben. Und was dabei irgendwie auch so traurig ist, dass die ganzen Dinge, die Gott auch für uns gemacht hat, für uns und für ihn, die werden dafür einfach benutzt. Zum Beispiel die Seen, ja. Am Freitag sind einige Badeseen im Erftkreis geschlossen worden, weil da einfach so viel Tumult war, so viel Überfüllung, weil es einfach nett ist. Gott hat die Welt nett gemacht für uns, also damit wir ihn dadurch auch ehren. Aber die Menschen, wir auch, wir nehmen das einfach. Die Gaben, die Gott uns gibt, nehmen wir einfach und lassen ihn komplett außen vor. Das ist auch das, was man als Weltlichkeit bezeichnet. Wir nehmen die Gaben, aber lassen den Schöpfer komplett außen vor. Und so ist es, dass Gott einfach überhaupt keine Rolle spielt auf dieser Erde. Und ich hoffe, dass er bei uns Christen, die wir ja, ihm nachfolgen, dass es eher eine größere Rolle spielt. Aber diese Tatsache, dass er das Zentrum aller Dinge ist, das Ziel aller Dinge, das ist also bei mir nicht immer gegeben. Und ich war ein bisschen ertappt, als ich etwas gelesen habe zu diesem Abschnitt. Und zwar hatte der, der das geschrieben hatte, meinte, wie ist das eigentlich bei uns? Ist es nicht oft so, dass Jesus dafür da ist, unsere Probleme zu lösen? Beispielsweise unsere Ehe ist kaputt oder scheint kaputt zu sein, da muss er unsere Ehe retten. Oder wir sind traurig, da muss er jetzt irgendwie wieder fröhlich machen. Oder wir haben Schuld auf uns geladen und er muss das vergeben. Oder wir haben irgendwie irgendwas kaputt gemacht in Beziehungen, er muss das wieder kitten. Und so kann es sein, dass wir schnell dazu kommen, dass wir einfach unser Ding machen, unser Leben leben, so wie wir es gern hätten, unsere Ziele haben, unsere Pläne machen. Und Jesus dafür da ist, die Schwierigkeiten, die dabei dann auftauchen, einfach zu beseitigen und zu lösen. Und eigentlich leben wir weiter so wie vor, als wir ohne Gott waren, nur dass wir sozusagen noch einen netten Helfer dabei haben, der unsere Probleme löst. Und wir, oder ich liebe sehr auf das Vergnügen und plane mein Leben und Jesus kommt zu kurz. So sollte es, glaube ich, oder so sollte es nicht sein. Jesus sollte der sein, der alles vorgibt, der bestimmt. Und wir sind für ihn da und nicht er für uns, um uns zu helfen. Er hilft uns gerne, aber wir sind da für ihn. Wir sind geschaffen für ihn, für seine Zwecke und für seine Ehre. Ja, also hier haben wir gesehen, dass Jesus einfach der Erstgeborene, der größt hervorgebrachteste ist, der im, ja, in Bezug auf die Schöpfung, über den Bereich der Schöpfung. Und wir sehen halt in der Realität, dass es halt nicht der Fall ist, dass Jesus den ersten Platz einnimmt, dass es sich alles um ihn dreht. Und jetzt ist die Frage, wie geht Gott damit um? Er schafft Menschen für ihn und die interessieren sich einfach überhaupt nicht für ihn. Was ist die Konsequenz? Wie würde er, oder wie wäre es gut, wenn er handelt? Oder wie würden wir denken, dass er handelt? Er könnte einfach den Stecker ziehen, oder? Wir haben gerade gelesen, er erhält alles, er erhält alle Dinge, alles funktioniert durch ihn und er könnte sagen, okay, ich gucke mir das jetzt mal ein bisschen an und dann ist Feierabend. Dann ziehe ich den Stecker und diese Menschen, die ganze Schöpfung, die sich gegen mich gestellt hat, die kann mal gucken, wo sie bleibt ohne mich, wie es mit ihr weitergeht. Aber so ist nicht, wie Gott sich verhält. Er will diese Beziehung, für die er uns mit ihm geschaffen hat, oder die Beziehung, der möchte die Beziehung, also der möchte, dass wir eine Beziehung zu ihm haben, und er bleibt an diesem Ball dran und geht dieser Sache nach. Und er hat ja auch alle Sachen erschaffen und er steht über allem und deswegen kann er das auch. Er kriegt das auf die Reihe. Er hat einen Plan und er hat einen Plan, diese Rebellion zu überwinden. Und darüber lesen wir, kommen wir jetzt im Folgenden zu. Und noch eine blöde Frage: Wer spielt bei diesem Plan eine hervorgehobene Rolle? Natürlich Jesus. Lesen wir die Verse 18 bis 22. Und er ist das Haupt des Leibes der Versammlung, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem den Vorrang habe. Denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen und durch ihn alle Dinge mit sich zu versöhnen, indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes. Durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in dem Himmel. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart nach der Gesinnung in den bösen Werken, hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Versteht man mich eigentlich, oder? Ja? Gut. Nicht, dass ich umsonst rede. Okay. Ich muss zugeben, der nächste, also der Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, ich finde den selber sehr, sehr schwierig. Hab mir da ziemlich die Zähne dran ausgebissen und ich hoffe, dass ich euch trotzdem ein bisschen etwas davon vermitteln kann, was da steht und was es bedeutet. Und ich versuche das mal so ein bisschen nicht textchronologisch durchzugehen, sondern einfach die verschiedenen Aspekte zu zeigen, um dann das, damit wir das Ganze verstehen. Okay, also wir haben Gott, der Wesen für sich geschaffen hat, um mit ihnen in Beziehung zu stehen. Also er hat sie für sich geschaffen. Diese Menschen haben sich von ihm abgewandt und haben das ins Gegenteil verkehrt. Und anstatt ihm zu gehorchen, für ihn da zu sein, machen sie ihr eigenes Ding und kämpfen sogar gegen Gott. Und das hat auch uns betroffen und wird hier auch nochmal explizit gesagt. Und lass uns da mal den Vers 21 lesen, der das nochmal auf den Punkt bringt. Und euch, die ihr einst entfremdet und Feinde wart, nach der Gesinnung in den bösen Werken. Also wir waren entfremdet, keine Ahnung, wer Gott ist, was er von uns will. Einfach machen wir nur unser Ding und scheren uns nur darum. Und wir waren sogar Feinde von Gott, steht hier. Und nach der Gesinnung in den bösen Werken, unser ganzes Sinn und Denken war einfach nur auf uns ausgerichtet und wollten tun, was wir für gut befunden haben. Und auf der anderen Seite ist dieser Gott, der einfach Beziehungen mit uns haben möchte. Und hier lesen wir auch mehrmals das Wort versöhnen. Er wollte irgendwie diese Kluft, die da war, einfach überwinden, Versöhnung bereiten. Und ich habe das Wort versöhnen mal nachgeschaut und ich fand es sehr, sehr interessant, was da für Worte hinter stecken. Weil versöhnen ist ja etwas, was wir sehr stark in Beziehungen kennen oder sehen. Aber diese Worte, die dahinter stehen, die heißen, jetzt passt mir gut auf, heißen völlig verändern oder auswechseln. Das sind die Worte, die zusammengesetzt dahinter stecken. Und dann hat das noch eine Vorsilbe, die das Ganze verstärkt. Also wenn wir hier an Versöhnung denken, dann heißt das, hat das einen Aspekt von völliger Auswechslung, völlige Veränderung. Und das ist cool, weil hier wird geredet von uns als Feinden Gottes. Und dann wird noch ein anderes Wort zweimal benutzt, das einen extrem krassen Kontrast gegenüber dem darstellt. Und zwar, das Wort kommt in Vers 18 vor. Und er ist das Haupt des Leibes. Und Vers 22. Euch aber hat er aber nun versöhnt in dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Also hier wird geredet von dem Leib Jesu. Und dass er der Haupt davon ist, das Haupt davon ist, und die Versammlung, die Christen, die sich zu ihm bekehrt haben, die sind sein Leib. Das heißt, diese völlige Auswechslung, die da stattgefunden hat, ist, dass wir von Feinden Gottes zu welchen geworden sind, die quasi direkt zu ihm gehören, die ein Teil von ihm sind. Also wenn das nicht eine Auswechslung ist, wenn das nicht ein krasser Kontrast ist, dann weiß ich auch nicht. Der Jesus hat es geschafft, dass wir vollkommen die Seiten gewechselt haben, von Feinden zu einem Teil von ihnen. Und das finde ich einfach gewaltig, dass er das geschafft hat, dass er das wollte und eine Idee dazu hatte und das auch umsetzen konnte. Und wie er es geschafft hat, das lesen wir in den Versen 19 und 20. Da lesen wir, denn es war das Wohlgefallen der ganzen Fülle, in ihm zu wohnen. Also die ganze Fülle ist Gott selber. Gott hat in Jesus gewohnt und durch ihn alle Dinge mit sich versöhnt oder alle Dinge vollkommen ausgewechselt. Indem er Frieden gemacht hat durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, es seien die Dinge auf der Erde oder die Dinge in den Himmeln. Jesus ist am Kreuz gestorben. Also ich fasse nochmal, wir gehen nochmal zurück. Wir hätten alle eigentlich sterben müssen, weil wir uns gegen Gott gestellt haben. Wir haben rebelliert und waren Feinde vom Gott, vom lebendigen Gott. Aber anstatt, dass er uns tötet, dass er uns bestraft, dass er uns richtet, ist er selber gestorben. Und hat die Schuld, die wir uns auf uns geladen haben, hat er selber getragen, hat dafür bezahlt und hat dieses Problem, das einfach da war, aus der Welt geschafft. Und in dieser Tat sehen wir auch ganz klar, wie Gott ist. Und vielleicht ist es so, oder ist es eigentlich schon so in der Welt, dass man eher ein schlechtes Bild von Gott hat. Gott wird irgendwie als jemand gesehen, der Sachen wegnimmt, der uns was Schlechtes will, der irgendwie so ein hässlicher Tyrann ist. Das sind doch die Gedanken, die in der Welt von Gott da sind. Aber durch diese Tat hat er gezeigt, dass er einfach total anders ist. Und ich möchte mal das, was der Jesus da getan hat, in einem veranschaulichen, mit einem bisschen schlechten Beispiel. stellt euch vor, da ist ein Ehepaar. Und der Mann, der hasst einfach seine Frau, okay? Der erzählt über schlecht, über die, kann die einfach überhaupt nicht mehr ausstehen. und die haben auch ein gemeinsames Konto und er plündert das einfach und haut das Geld aus dem Fenster raus, kauft da irgendeinen Müll für und haut dann auch ab, ja, und macht dann sein eigenes Ding und wie gesagt, er redet immer weiter schlecht über seine Frau und bei jeder Gelegenheit zeigt er, erzählt auch, wie doof die ist und was sie alles Doofes gemacht hat und so weiter. Und eines Tages klingelt es an der Tür und er macht die Tür auf und da ist seine Frau und er sagt schon, was willst du denn hier, hau ab. Und dann hat sie so einen Zettel hier in der Hand, packt ihn aus und da wird deutlich, dass seine gewaltige Geldschuld, die er durch irgendeinen Müll auf sich gebracht hat oder die er einfach hat, Schulden, einen Riesenhaufen Schulden, dass er bezahlt wurde. Und er fragt, wie hast du das denn gemacht? Und dann erfährt er, dass seine Frau einfach, seitdem er abgehauen ist, jeden Tag von morgens bis abends hart geschuftet hat, um das Geld zustande zu bringen. Und da wird zum einen das Problem dieser Schulden geklärt, es ist einfach weg, weil die Frau das beseitigt hat. Und der Mann sieht einfach, wie sehr seine Frau ihn lieb hat. Dass sie alles gegeben hat, um alle Probleme zu beseitigen und dass sie ihn wirklich liebt. Und das ist im Prinzip das, was auch Gott gemacht hat, nur in einer viel gewaltigeren, größeren Art und Weise, dass er einfach unser Schuldenproblem beseitigt hat, Vergebung der Sünden für uns erwirkt hat und dadurch diese Beziehung zu ihm wieder möglich ist. Und außerdem hat er uns dadurch gezeigt, wie sehr er uns liebt und wie gut er zu uns ist. Und jetzt ist die Frage, wie können wir halt zu einem solchen Teil werden von Jesus, wenn er sagt, ihr wart Feinde, jetzt sollt ihr in meinem Teil meines Leibes sein. Das kann man erklären mit Vers 18. Da lesen wir, dass der Jesus der Erstgeborene aus den Toten ist. Also Jesus ist ja für unsere Schulden gestorben, aber er ist wieder auferstanden. Der ist nicht da geblieben, sondern er ist aus dem Tod hervorgekommen. Und wenn er der Erstgeborene ist, also der das gemacht hat, wissen wir auch, dass es welche gibt, die nachfolgen werden. Und so kann jeder auch einen aus dem Tod auferstehen und neues Leben bekommen. Und das geht einfach, indem wir dieses Gericht, oder dieses Gericht, was Jesus über die Sünde ausgesprochen hat, oder Gott, dass diese Rebellion verkehrt ist und dass es bestraft werden muss. Wenn wir das für unser Leben einfach akzeptieren, anerkennen und sagen, du hast recht, das ist so. Und wenn wir dann Buße tun, uns von diesem Weg abwenden, dann nennt die Bibel das, dass wir quasi von Neuem geboren werden und dass wir dann neues Leben bekommen und dann sind wir auch quasi aus den Toten auferstanden im übertragenen Sinne und werden natürlich auch, wenn wir gestorben sind, dann wirklich lebendig auch auferstehen. Aber so können wir Teil dieses Leibes werden und völlig nah zu dem Herrn Jesus kommen und ihm nah sein. Und ich möchte nochmal Bezug nehmen auf den Vers 13, weil ich das da erst genau verstanden habe. Ich lese mal Vers 13. Der Jesus, der uns errettet hat aus der Gewalt der Finsternis und versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe, in dem wir die Lösung haben, die Vergebung der Sünden. Genau. Und wir wissen, dass es halt diese Gewalten gibt, diese Mächte, die Gott auch geschaffen hat und die sich gegen Gott gestellt haben und rebelliert haben und die uns da auch mit reingezogen haben. Und wir waren einfach in dieser, da drin, unter deren Gewalt. Wir waren unter der Gewalt der Sünde, wo wir uns nicht von befreien konnten oder lösen konnten. Und Jesus hat halt durch diese Tat diese Macht durchbrochen, weil er einfach mächtiger ist, weil er gestorben ist, weil er hatte den Tod besiegt und kann uns auch da rausholen und hat uns dadurch in dieses Reich seines Sohnes reingeholt. Und wir sind jetzt einfach Teil von dem Herrn Jesus. Und das finde ich einfach gewaltig. Und was noch viel gewaltiger ist, was er eigentlich mit uns vorhat und welche Perspektive oder Aussicht wir haben, ist, was er mit uns machen möchte. Vers 22, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Das ist das Ziel von dem Herrn Jesus, uns wirklich an uns zu arbeiten und uns vollkommen vor sich hinzustellen. Nicht nur um unsertwillen, damit wir ganz toll sind, sondern damit er ein Gegenüber hat. Das ist nämlich sein Ziel, dass er Gemeinschaft und Beziehung zu uns haben will. Und so ist Jesus die Schöpfung betreffend der Allerwichtigste, aber er ist auch genauso der Allerwichtigste, die Erlösung betreffend. Also er ist in allem, was auf dieser Welt passiert ist, ist er einfach der Entscheidende, die entscheidende Person, die einfach das Allerwichtigste oder der Allerwichtigste ist und das Zentrum von allen Dingen. Und er möchte halt uns für sich haben und Beziehung zu uns haben. Die Frage ist, wie ist die menschliche Reaktion darauf? Ist das jetzt ein Selbstläufer, dass wir einfach immer vor Augen haben, dass der Jesus der Wichtigste ist und dann geht es vorwärts? Leider muss der Herr Paulus hier noch eine kleine Warnung anschieben. Und die gucken wir uns jetzt noch zum Schluss gerade noch an. Genau, nämlich da gibt es eine kleine Bedingung. Also er sagt, um euch heilig und untadelig und unsträflich vor sich hinzustellen. Und dann fängt der Vers 23 an mit dem Wort sofern. Ich lese den Vers nochmal komplett. Also sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das gepredigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist, dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. Also Paulus sagt, Jesus möchte euch heilig, untadelig und unsträflich vor sich hinstellen, sofern ihr in dem Glauben gegründet und fest bleibt und nicht abbewegt werdet. Also falls ihr sozusagen dabei bleibt, falls ihr dran bleibt, und dann gibt es vielleicht jetzt den einen oder anderen, der denkt, aha, da haben wir doch wieder so einen Bibelvers, der zeigt, dass wir doch nicht unserer Errettung sicher sein können, dass wir trotzdem noch verloren gehen können, auch wenn wir uns einmal zu ihm gewandt haben und uns Buße getan haben und umgekehrt sind. Das glaube ich nicht. Und den Vers muss man euch so zwangsläufig so verstehen. Das ist vielleicht eine Option, aber es gibt auch noch eine andere Option. Und die Bibel ist eigentlich voll von Aussagen, die zeigen, dass wer einmal gläubig geworden ist, dass er auch dabei bleibt. Ich möchte einmal Johannes 5, Vers 24 zitieren. Das ist eigentlich eine ganz, ganz klare Aussage von dem Herrn Jesus. Da lesen wir, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer meine Stimme hört und dem glaubt, dem ich gesandt habe. Moment, jetzt bin ich durcheinander. Das ist richtig, ne? Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht. Also diese Person hat ewiges Leben. Die hat. Das ist nicht, sie ist in dem Zustand ewigen Lebens, sondern sie wird ewiges Leben bekommen. Sondern wer den Herrn Jesus hört, ihm glaubt und ihm vertraut, der hat ewiges Leben. Und das ist etwas, was jetzt schon anfängt. In dem Moment, wo wir es in Anspruch nehmen, haben wir ewiges Leben. Und das ist auch fest und sicher, weil der Jesus das gesagt hat. Nur wir müssen einfach verstehen, dass es noch einen anderen Aspekt gibt. Und zwar kann man das sehr gut erklären an dem Gleichnis von dem Sämann. Da redet Jesus davon, dass er Samen, also es, der Sämann sät Samen aus und das fällt irgendwie auf verschiedenen Boden. Also einmal da hinten vielleicht auf diese Rondelle, da wächst natürlich nichts. Dann gibt es auch die Stellen, wo ein bisschen Erde ist, da am Rand, wo die Kinder vorhin gematscht haben. Da kann die Erde reinfallen und da wächst auch ein bisschen was, aber das geht, wenn die Sonne scheint, geht das kaputt, weil es hat keinen guten Boden. Und dann gibt es noch was, was auch aufwächst, aber wo andere Pflanzen drumherum sind, die das ersticken und das auch nicht von Bestand ist. Und dann gibt es die Samen, die in gute Erde fallen und da bleiben, wachsen und Frucht bringen. Und hier sehen wir in diesem Gleichnis, sehen wir, dass das Wort ausgesät wird und dass es Leute gibt, die das einfach aufnehmen, die finden das interessant, cool und glauben das auch, aber es ist kein wirklicher rettender Glaube, der bis zum Ende durchträgt, sondern es wird schnell überdeckt von Sorgen, von Problemen oder die haben es gar nicht richtig verstanden. Die denken, boah cool, ich will jetzt auch sonntags immer zur Gemeinde gehen, ich lese auch in der Bibel, aber die haben gar nicht wirklich verstanden, worum es geht und was das für sie konkret bedeutet. Aber es gibt halt eben auch diese, wo es wirklich dauerhaft Frucht bringt und wächst. Und hier sagt er halt einfach, dass ein Kennzeichen von denen, die gerettet sind, ist, dass sie einfach im Glauben gegründet bleiben und fest bleiben. Also wenn wir den Jesus kennengelernt haben und wirklich rettenden Glauben empfangen haben, dann können wir uns dem sicher sein. Aber trotzdem gibt es einfach die Gefahr, dass auch hier unter uns Leute sitzen, die es noch gar nicht richtig verstanden haben, was das bedeutet. Und die noch gar nicht wirklich rettenden Glauben in Anspruch genommen haben. Ich möchte mal einen Vers aus Hebräer 4 lesen. Hebräer 4, Vers 2. Da lesen wir: Denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden, wie auch jenen, aber das Wort der Verkündigung nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbunden war. Oder vermischt, kann man auch sagen. Und hier geht es darum, um die Leute, die aus Ägypten ausgezogen sind. Die sind viele Jahre lang in der Wüste geblieben. Oder, ja, nee, es ist eine ganz schöne Zeit. Die sind rausgezogen und bis zum verheißenen Land gezogen. Und die haben das irgendwie ein Stück weit auch geglaubt. Sonst wären sie wahrscheinlich da geblieben. Aber es war kein wirklicher Glaube. Es war vielleicht auch ein Stück weit Gruppendruck oder was auch immer. Aber hier steht, dass es bei denen... Aber das Wort der Verkündigung nützte ihnen nicht, weil es bei denen, die es hörten, nicht mit dem Glauben verbunden war. Also die hatten keinen rettenden Glauben, der dann auch in dieser Sache getragen haben. Das war eigentlich nur bei Kaleb und Josua, die wirklich darauf vertraut haben, dass Jesus das kann, was er sagt. Und so ist einfach auch eine reelle Gefahr, dass hier unter uns Leute sitzen, so wie bei den Kolossern, die das noch gar nicht so wirklich durchblickt haben, bei denen das Gehörte nicht wirklich mit Glauben verbunden ist und die deshalb einfach in Gefahr stehen, von diesem Weg abbewegt zu werden, von dieser Errettung, die Jesus bereitet hat. Und das ist eine reale Gefahr, und da möchte ich euch einfach darauf hinweisen oder euch auch warnen oder euch einfach sagen, prüft euch einfach, hinterfragt euch selber und redet mit jemandem nochmal drüber. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er die ganze Zeit im Dunstkreis von Christen ist, aber selber nicht verstanden hat, worum es geht. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, weil dann ist man nämlich so nah dran und läuft am Ende doch vorbei. Und die Reaktion ist dann halt einfach, dass man in dieser Situation, wenn man Gefahr besteht, abbewegt zu werden, dass man dann einfach sich an Jesus wendet. Und dieses Abbewegen, das war bei den Kolossern halt auch einfach Praxis oder passierte einfach. Und zwar sah das bei denen so aus, dass sie einfach, alternative Methoden gewählt haben. Jetzt nicht in dem medizinischen Sinne, sondern dass sie irgendwie sich mit Philosophie auseinandergesetzt haben und gesagt, ja, boah, der oder da gibt es diese Theorie. Und das ist doch voll interessant, das könnte uns auch sehr gut helfen, das macht uns zu besseren Menschen. Oder manche haben gedacht, boah, ich muss mehr Disziplin haben, ich muss mich anstrengen, mich zusammenreißen, dann werde ich einfach ein besserer Mensch und muss einfach an mir arbeiten, muss weltliche Freuden komplett außen vor lassen. Das war irgendeine Theorie, der die Kolosse aufgesessen haben. Oder irgendwelche haben halt mich mit mystischen Dingen auseinandergesetzt und haben irgendwie mit Engeln zu tun gehabt. Und diese Dinge sind einfach total, total daneben. Warum? Weil wir gesehen haben, Jesus ist das Allerwichtigste oder der Allerwichtigste, den es überhaupt gibt. Und wenn wir irgendwelche solchen Theorien aufsetzen oder uns da wegführen lassen, dann ist das einfach total der Quatsch. Die sind einfach überhaupt nicht vergleichbar und sogar kontraproduktiv. Jesus ist die bedeutendste Persönlichkeit, die es überhaupt gibt. Und an ihn müssen wir uns wenden und ihm nahe sein. Und das, glaube ich, so können wir auch ganz praktisch werden lassen in unserem Alltag, dass wir ihm den Raum geben, dem ihm gebührt. Was ich auch nochmal einfach schön finde, ist, dass der Paulus sich nochmal selber als Beispiel nennt, in Vers 23 am Ende, dass er sagt, dass das Evangelium gepredigt worden ist unter dem Himmel, dessen Diener ich Paulus geworden bin. Und beim Paulus wissen wir einfach auch, der war total der Feind Gottes. Da hat Jesus ihn so gefragt, Saul, warum verfolgst du mich? Saulus, warum verfolgst du mich? Er hat total gegen Gott gekämpft und auch ihn hat Gott einfach total umgedreht, ausgewechselt, verändert, versöhnt. Und das ist einfach ermutigend für uns alle, dass das sogar mit diesem Mann funktioniert hat. Und heute Morgen haben wir auch in der ersten Stunde darüber nachgedacht, dass das einfach der Paulus ein Prototyp ist für uns. Das heißt, was Gott mit ihm gemacht hat, das kann er auch mit jedem von uns machen. Ja, wenn ihr eins euch heute merkt, ist, Jesus ist der Allerwichtigste. Das ist nicht so schwer zu merken. Ich hoffe, das behält ihr und ich auch und nehmt das mit in die Woche mit. Und wir sind einfach durch Jesus für ihn geschaffen und wir sind auch durch ihn für ihn erlöst worden. Und ich hoffe, wir alle lassen uns nicht abbewegen von dieser Perspektive, die er gegeben hat, dass er uns wirklich vollkommen vor sich hinstellen will. Und das ist einfach eine gewaltige Verheißung. Und da können wir uns auch immer dran festhalten, wenn wir sehen, was wir für große Sünder wir sind.